Warum gehört der Tod Christi zum Ratschluss Gottes, ist Thema in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Warum der Tod Christi zum Ratschluss Gottes gehört, das ist natürlich eine Frage, die man in der Fastenzeit stellt, aber das ist eine ganz grundlegende Frage unseres Glaubens. Der Katechismus widmet dem Ganzen auch ganze 6 Punkte, fast das ziemlich bündig und sehr knapp im Kompendium zusammen. Und was der Katechismus dazu sagt und wie wir das alles zu verstehen haben, dazu fragen wir heute Passionisten Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz ein bisschen aus. Der Mann kennt sich gerade mit diesem Thema, das ist auch sein Ordenscharisma, gut aus. Und deswegen freuen wir uns, dass er sich wieder die Zeit nimmt für uns. Grüße Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott.
Warum gehört der Tod Christi zum Ratschluss Gottes? Viele Fragen lassen sich darunter auch noch fassen. Darauf kommt der Katechismus zu sprechen. Ich lese erstmal den Kompendiumstext vor, der diese 6 Punkte im Großen Katechismus zusammenfasst. Das ist im Großen Katechismus die Punkte 599 bis 605 und zusammengebunden steht im Kompendium, um alle Menschen, die aufgrund der Sünde dem Tod verfallen waren, mit sich zu versöhnen, hat Gott die liebevolle Initiative ergriffen, seinen Sohn zu senden, damit dieser sich für die Sünden dem Tod überliefere. Im Alten Testament angekündigt, insbesondere als Opfer des leidenden Gottesknechts, geschah der Tod Christi gemäß der Schrift. Soweit also das Kompendium des Katechismus. Wir wollen das Ganze ein bisschen aufschlüsseln. Pater Lukas, wenn man jetzt mal ganz naiv, ohne großes Vorwissen, auf Jesu Leiden und Sterben schaut, dann könnte man denken, oder dann denkt man natürlich im ersten Moment, was für ein schlimmes, furchtbares und vor allem unvorhergesehenes Schicksal. Dieser Begriff Schicksal und vor allem auch unvorhergesehen, das würde die Kirche so nicht sagen. Die behauptet, dass dem Ganzen schon irgendwie ein Ratschluss Gottes zugrunde liegt. Und das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Wie müssen wir das verstehen, dass der Tod Christi zum Ratschluss Gottes gehört?
Das, was Sie gesagt haben, das ist zunächst mal vollkommen korrekt. Wenn man jetzt nur oder wenn man nur ohne Glauben auf diese Erzählung schaut, auf den Bericht über die Kreuzigung Christi, dann könnte man zu dem Entschluss kommen, schiefgegangen. Ja. Und man könnte Jesus so einreihen in die, die versucht haben, in diese Welt etwas mehr Menschlichkeit hineinzubringen und der halt zwischen den Mühlsteinen der damaligen gesellschaftlichen Problematik einfach auch zermahlen worden ist und ist halt dumm gelaufen, würde man vielleicht heute sagen. Das ist es eben nicht. Sondern Jesus geht diesen Weg ganz bewusst. Und das, was auch die Kirche sagt, es ist der Ratschluss Gottes, der hier geschieht. Es ist die große Sehnsucht Gottes, den Menschen oder die Menschheit vom ewigen Tod und von der Sünde zu befreien. Und dieser Kreuzestod Jesu ist die letzte große Möglichkeit, wo Gott den Menschen diesen neuen Bund anbietet, um ihn zu erlösen. Das beginnt ja schon im Alten Testament, wenn Sie an das Lied vom leidenden Gottesknecht bei Jesaja denken und so weiter. Das strömt ja alles auf diesen Gipfel des Kreuzes zu. Ja, es ist das große Liebeswerk Gottes am Menschen. Wir singen das ja auch in der Osternacht, ja, im Exultet. Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Ja, diese Hingabe geschieht aus einer Liebe heraus und aus einer Freiheit heraus, die es wahrscheinlich nie wieder geben wird.
Und wie wir das, diese Hingabe zu verstehen haben und vor allen Dingen auch ihre erlösende Wirkung, darauf kommen wir zu sprechen. Bleiben wir jetzt erstmal bei diesem Geschehen, dem Geschehen des Todes Christi. Sie haben es schon angedeutet, es gab alttestamentliche Hinweise. Also wir sagen ja immer, dass dieser Ratschluss Gottes und dieses ganze Heilsgeschehen in einer gewissen Weise unausdenkbar ist, das kann man sich, darauf kommt man eigentlich von sich aus nicht, aber es gab schon gewisse Hinweise, die gab es schon zu Zeiten Jesu, Stichwort Altes Testament, welche sind das denn?
Ja, zum Beispiel bei Jesaja, der Gottesknecht oder die Opferung Isaak und so weiter, da wird deutlich, oder da sind Merkmale, wo man erkennen kann, dass das immer in der Heilsgeschichte auch einfach vorbereitet wird, ja. oder vorbereitet ist. Und dass Gott hier diesen Weg der Rettung des Menschen in einer sehr großen Konsequenz eigentlich auch geht. Ja. Es ist immer wieder das Ringen um den Menschen. Ja. Und der gipfelt im Kreuzestod Christi, nachdem der Mensch alle möglichen anderen Heilsangebote abgeschlagen oder ausgeschlagen hat. Ja.
Inwiefern ist denn der Mensch auf so etwas wie Heil, auf Rettung angewiesen?
Naja, durch den Sündenfall kommt der Bruch in die Schöpfung, gerade in die Schöpfung des Menschen. Diesen Bruch erfahren wir ja heute immer wieder, ja, zu was der Mensch alles fähig ist, schauen Sie in die Gesellschaft. Hier will der Herr, hier will Gott Heil schenken, gerade auch was die Sünde betrifft, die zum Bruch zwischen Gott und dem Menschen führt. Und damit auch der Tod, der in die Welt kommt, ja, und der den Menschen, an jeden von uns, einmal erreichen wird. In dem Erlösungstod Christi, im Leiden aus der Liebe heraus, aus der Liebe zum Menschen, nimmt der Herr diesen Bruch, wenn man das so sagen kann, wieder zurück, indem er den Tod überwindet und den Schuldschein am Kreuz mit seinem Blut auslöscht. Ja. Und der Mensch diese Gotteskindschaft wieder leben kann.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb mit Pater Lukas Temme, Passionist in Schwarzenfeld. Wir sprechen über die Katechismusfrage, warum der Tod Christi zum Ratschluss Gottes gehört. Also eins haben wir schon gelernt, das Ganze war kein Schicksal, kein Scheitern. Oder er ist ja, man könnte ja noch sogar noch weitergehen und sagen, ja, da zeigt sich, der ist nicht Gottes Gesandter sozusagen, sondern der ist geradezu von Gott verworfen, wenn sein Leben so endet. Nein, das Ganze hat für uns heute auch, eine rettende Bedeutung, eine heilende Bedeutung. Dieser Bruch der Sünde, wie Sie das formuliert haben, der wird überwunden. Inwiefern denn? Also was initiiert dieser Ratschluss Gottes im Tod Christi, was dann dazu führt, dass ich gerettet werde, dass dieses umgangssprachlich würde man sagen Damoklesschwert des Todes beispielsweise nicht mehr in dieser Weise über mir ist.
Ja, indem Jesus Christus in unsere Sünde hineingeht. Es ist die Opferung Jesu für die Sünde der Welt, die am Kreuz durchlitten und vernichtet wird. Ja, und Jesus versteht ja sein Leben auch so als eine Hingabe, als eine Opfergabe. Ja, er ist dem Willen des Vaters gehorsam. Das ist eigentlich sein Auftrag zunächst einmal, ja, den Willen des Vaters zu tun. Das sagt er ja immer wieder. Und in diesen Heilsplan Gottes des Vaters hinein gehört in letzter Konsequenz diese Hingabe, und die wir auch immer wieder in Jesu Reden im Evangelium erfahren und auch lesen. Denken Sie an das Abendmahlsgeschehen, ja, für euch oder für viele vergossen wird. Ja, oder wie oft das Wort Bund oder neuer Bund vorkommt dort, ja. Ich denke, dass das ganz wichtige Zeichen sind, zu sehen, dass Jesus das genau so gesehen hat, dass das nicht zufällig passiert ist, sondern dass der Erlösungstod Christi die letzte Konsequenz der Hingabe an den Willen des Vaters war. Ja. Ich gebe mein Leben hin, sagt er ja auch einmal, nicht weil ich es muss, sondern aus Freiheit dem Willen des Vaters gegenüber.
Nun gehören Sie, Pater Lukas, einer Gemeinschaft an, einer Kongregation. Man nennt sie Passionisten. Der Name ist Kongregation vom Leiden Jesu Christi. Diese Hingabe des Sohnes Jesus Christus an den Willen des Vaters, wie Sie das genannt haben, da werden Sie sicher oft gefragt, kann ich mir vorstellen. Sagen Sie mal, können Sie das wirklich so, dieses Charisma der Betrachtung dieses Leidens Jesu Christi, der sich in den Willen des Vaters gibt, können Sie das überhaupt guten Gewissens leben? Also kann das wirklich der Wille des Vaters sein, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, nun ausgerechnet wegen unserer Sünden derart zu leiden hat?
Ja. für unseren Stifter, für den heiligen Paul vom Kreuz und auch für unsere Kongregation ist es ja enorm wichtig, immer wieder auch diese Liebe zu entdecken, die dahinter steht, hinter diesem Geschehen am Kreuz, ja. Und dazu braucht es zum Beispiel auch das Bewusstsein und den Glauben, dass das in Jesu Christi Freiheit geschieht und dass es der Heilsplan Gottes ist, dass das so, ich sag mal, so abläuft. Und dass es eben nicht Zufall oder historisches Geschehen ist, ja, was halt passiert ist, sondern es geht ja um die Erlösung des Menschen. Und der ist von Gott geplant und gar in den Tod hineingegeben, um uns zu erlösen. Welche Liebe steckt denn dahinter? Ja, wenn man das mal so sagen will, das sind wir Gott wert. Das ist die Menschheit Gott wert, dass er seinen einzigen Sohn dahin gibt, um uns zu erlösen, um für uns die Tür auf Ewigkeit hin wieder aufzustoßen. Ja. Leiden an sich ist etwas Schlimmes, etwas Schreckliches. Unserem Stifter ging es darum, die Liebe zu entdecken, die hinter diesem Geschehen steht. Die erlösende Liebe Gottes zur Menschheit. Ja, und er war der Meinung, dass da, wo sich der Mensch bewusst wird, in welcher Liebe er steht, in diesem Gott gegenüber, der sich für ihn dahingibt, muss es eine Reaktion geben, nämlich die Bekehrung des Herzens zu Gott hin. Das ist, glaube ich, auch für uns oder für den Christen heute enorm wichtig zu sehen, in welche Liebe hinter diesem Geschehen, in diesem auch für menschliche Augen natürlich schrecklichen Geschehen stehen. Aber es ist letztendlich die Tür unserer Erlösung, durch die wir hindurchschreiten können. Ja. Und ich meine, im Johannesevangelium steht es ja auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab.
Da schließt sich eine Fastenzeitfrage an, Pater Lukas. Genau das ist aber eher so schwer glaubhaft. Ich will es mal schemenhaft machen. Also wir haben jetzt im Grunde zwei Lager. Wir haben auf der einen Seite haben wir Gott und auf der anderen Seite haben wir die sündige Menschheit. Da rechnet man eigentlich nicht so sehr mit Liebe und sonst irgendwas, sondern und die Tür zur Erlösung auftun, sondern dann müsste eigentlich, wenn Gott konsequent wäre, sagen, also gut, ihr habt es nicht anders gewollt, dann holt euch mal jetzt eure Strafe ab und gut ist. Und stattdessen passiert aber genau das Umgekehrte, es wird irgend so eine Initiative von Liebe freigeschaltet. Das scheint geradezu unlogisch.
Gott hat eine Logik der Liebe, ja. Ich glaube, wir dürfen auch nicht mit unserem menschlichen Verstand rangehen und sagen, so rein rational, das ist so und jetzt hat gefälligst die Strafe zu folgen. Gott ringt ja immer wieder um den Menschen und er versucht diesen Bund immer wieder zu kitten. Der Mensch, oder sagen wir es mal so, die Hartherzigkeit des Menschen kann Gottes Heilsplan nicht aufhalten und nicht zum Stillstand bringen. In einer letzten Konsequenz versucht Gott auch noch im Erlösungstod Christi den Weg für den Menschen, für die Rettung des Menschen aufzustoßen. Ja. Gott ist in erster Linie der Barmherzige. Der liebende Vater, der bis zum letzten Atemzug um sein Volk ringt, ja, und das zurückholen will.
Und dann nochmal die nächste Frage, die auch immer wieder gestellt wird und die wir auch heute Ihnen nicht ersparen können. Die Frage, hätte es nicht auch anders gehen können? Musste das unbedingt sein, dass jetzt derjenige, von dem, wenn wir in die Bibel zum Beispiel schauen, kein Zweifel besteht, dass er mit dieser ganzen Sündengeschichte nicht das Geringste zu tun hat, von sich aus aktiv, sondern dass er der Sündenlose schlechthin ist, nämlich, wie man dann später immer mehr erkannt hat, nämlich Gott selbst, die zweite göttliche Person, Mensch geworden, sterben muss. Warum so? Wenn Gott doch so allmächtig ist, dann kann er doch sagen, okay, geschenkt, Schwamm drüber, wir vergessen das Ganze. Jetzt passiert aber nochmal so ein starkes Ereignis wie das. Warum?
Ich meine, das haben wir eben schon mal gesagt. Dieser Bund, dieses für euch, in dieser Konsequenz der Hingabe, zunächst einmal ist es das Reich Gottes, was Christus bringt und die Botschaft des Heiles, die er verkündet und die der Mensch, wie so oft, ablehnt und nicht darauf eingeht. Und Gott nimmt diese Zusage, dieses Heilsangebot an die Hörer der Botschaft auch nicht zurück. Aber die Hartherzigkeit und die Ablehnung des Menschen setzen ihm zunächst einmal wieder, wie soll ich das sagen, einen Riegel davor. Und Gott öffnet in diesem Erlösungsleiden, in dieser Liebe, die sich dort zeigt, nochmal einen Weg. Es ist eine letzte Konsequenz, die jetzt kommt. Thomas von Aquin schreibt ja zum Beispiel, dass für die Gerechtigkeit Gottes ein Tropfen des Blutes Christi gereicht hätte. Aber dass ich da die Liebe ganz hingeben will. Ja, ich glaube, dass das ein sehr schönes Bild ist, immer wieder in diesem Leiden Christi auch diese Liebe zu entdecken. Ja, die sich da verschwendet für uns. Es ist halt der Dienst der Stellvertretung, dass Christus all unser Leiden auf sich nimmt.
Katechismus bei Radio Horeb mit Pater Lukas Temme und der Katechismusfrage, inwiefern der Tod Christi zum Ratschluss Gottes gehört. Wir sind im großen Katechismus in den Punkten 599 bis 605. Jetzt gerade, Pater Lukas, fiel der Begriff Stellvertretung. Dazu gehört auch, wenn man in den Katechismus schaut, kann man das erahnen. Da steht so eine Zwischenüberschrift: Gott hat ihn, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein Zitat aus der Bibel, aus dem 2. Korintherbrief, der hier im Punkt 602 zitiert wird. Da steht im Katechismus, indem Gott seinen eigenen Sohn in der Gestalt eines Sklaven, einer gefallenen und infolge der Sünde dem Tod preisgegebenen Menschennatur sandte, hat er, und jetzt kommt 2. Korinther, wörtlich, den hat er Gott, den, der keine Sünde kannte, Klammern Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das ist eine sehr schwierige Formulierung. Wie ist das zu verstehen?
Ja. So wie Sie eben ja schon gesagt haben, es ist der stellvertretende Sühnetod Christi. Ja, unsere Sünde hätte den Tod als Konsequenz, unser Versagen, unsere Schuld. Und Jesus nimmt dieses Versagen, diese Schuld auf sich. Das, was er am Kreuz erleidet, was er dort an Schuld bezahlt, wenn wir das mal so sagen wollen, ist ja nicht das, was er an Sünde auf sich lädt, sondern unsere Schuld, unser Versagen wird dort bezahlt, ja. Und das ist in diesem Satz, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Gott legt in diesem Geschehen unsere Sünde, unsere Schuld auf seinen Sohn. Und die wird am Kreuz bezahlt, die hält er am Kreuz aus. Es ist ja nicht, dass Gott seinen eigenen Sohn dort, wie soll ich das sagen, abschreibt und verwirft, sondern es ist ja der Akt der Selbsthingabe Christi für uns, weil wir gesündigt haben.
Also das würde bedeuten, wenn ich ans Kreuz blicke, dann schaue ich auch im Grunde das, was meine Sünde anrichtet.
Ich glaube, dass wir da das Ergebnis unserer Sünde entdecken können, ja, und sagen, das hat der Herr am Kreuz bezahlt für mich. Ja, so vernichtend ist letztendlich unsere Sünde. Deswegen sollte ja auch in unserem Leben die Überwindung der Schuld kommen. Deswegen sollte ja auch ein Streben danach sein, dass wir unsere Schuld, unsere Sünde loswerden, ja, weil sie eben diese schlimmen Folgen hat. Wir sprechen ja dann immer so schön von Bekehrung oder von Hinwendung zu Gott und zum Nächsten. Ich glaube, wenn man mal erkennt, welche Folgen Sünde hat, dann kann man auch noch mehr investieren in geistlicher Kraft, um die eigene Sünde zu überwinden, im Entdecken dieser Liebe, die am Kreuz sich zeigt.
Die Liebe, die am Kreuz sich zeigt und die zum Ratschluss Gottes gehört, daran schließt sich noch eine andere, auch nicht selten gestellte Frage, nämlich wem denn jetzt diese Liebe eigentlich gilt. Also ich gucke jetzt drauf und sage, okay, das war vor 2000 Jahren, hat jetzt nicht wirklich mit mir was zu tun oder mit den Menschen, die gerade mit den paar Milliarden, die jetzt gerade hier auf diesem Planeten leben. Wie sieht denn die christliche, die kirchliche Überlieferung, die kirchliche Lehre, dass wem jetzt diese erlösende Liebe gilt? Wen liebt denn Gott da eigentlich im Konkreten?
Also Diese Erlösungsliebe Gottes gilt dem Menschen aller Zeiten. Ja. Jesus sagt es auch, ich bin gekommen, mein Leben hinzugeben für viele. Da geht es nicht darum, dass es nur einige Auserwählte sind, sondern dass dann in jedem Menschen dieser Heilsweg offen steht. Ja. Aber es liegt natürlich auch an jedem einzelnen Menschen, dieses Erlösungsangebot, dieses Erlösungsgeschenk anzunehmen. Ja. Gott zwingt ja nicht, sondern Gott ermutigt uns, Gott wirbt um uns, aber die Entscheidung liegt bei Menschen, dieses Erlösungsgeschenk anzunehmen. Aber gestorben ist der Herr für alle, ja, für alle Menschen. Ja, und es gibt keinen Menschen, bei dem man sagen könnte, für den ist Jesus nicht gestorben. Den hat Jesus nicht erlöst, sondern das Erlösungsangebot gilt für alle.
Es gibt keinen Menschen, es hat keinen gegeben und wird keinen geben, für den er nicht gelitten hat, zitiert der Katechismus im Punkt 605, eine Synode der Kirchengeschichte aus dem 9. Jahrhundert. Inwiefern gehört der Tod Christi zum Ratschluss Gottes, war heute unsere Frage in der Katechismus-Sendung. Wir waren verbunden mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Passionisten.de ist der Internetauftritt der Kongregation vom Leiden Jesu Christi, wie die Kongregation der Passionisten offiziell heißt. Passionisten.de. Das Ganze, was wir heute besprochen haben, finden Sie in den Punkten 599 bis 605 des großen Katechismus der katholischen Kirche. Da kann man das alles nochmal ganz ausführlich nachlesen und meditieren. Sicherlich auch eine gute Grundlage für eine Betrachtung jetzt in der Fastenzeit. Die Liebe Gottes, Gottes allumfassende, erlösende Liebe, die sich im Kreuzesopfer Christi für den Menschen darbringt, die gilt uns allen, haben wir am Ende jetzt der Sendung nochmal klar und deutlich gehört von Ihnen, Pater Lukas. Und deswegen danke für heute. Und wenn Sie uns gerade in dem Bemühen darum, dieser Liebe Gottes gerecht zu werden, da haben wir das Stichwort Umkehr in der Fastenzeit, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und den Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch und alle, die in eurem Herzen tragt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Man gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Lukas. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.